Am Wochenende geht's endlich wieder los in der dritten Liga und dann mit einem richtigen Kracherspiel für Rot-Weiß Essen. RWE muss am Aachener Tivoli ran. Wir sprechen natürlich über das Spiel, wie haben sich die Konkurrenzmannschaften da im Abstiegskampf verstärkt. Auch in Essen soll ja noch was passieren, 2 Transfers sollen noch kommen. Auch da geben wir euch ein kleines Update und wir ziehen ein Fazit vom Trainingslager. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wer hat auf sich aufmerksam gemacht? Über all das sprechen wir heute bei Von der Haftstraße.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beide heute mit dabei seid. An meiner Seite heute Christian Brausch.
Hallo.
Martin Herms.
Hallo.
Zurück aus dem Trainingslager, gut
Jawohl,
gelandet.
Am Sonntag, genau.
Und mit dem Trainingslager wollen wir auch direkt starten, wollen nämlich jetzt ein Fazit ziehen. Am Wochenende geht die Liga wieder los. Martin, wie ist denn so dein Eindruck? Ist RWE jetzt gut eingeschworen auf die Rückrunde?
Also ich glaube, man hat sich bestmöglich auf diese Rückrunde vorbereiten können. Das ging ja auch schon vor dem Trainingslager los. Man hatte da ein sehr gutes Testspiel gegen den FCM absolvieren können. Und ich glaube, so die Initialzündung waren die Verpflichtungen von Klaus Jasula und Dominik Martinovic. Das hat wirklich nochmal so eine Art Euphorie schüren können, jetzt nicht nur bei Fans und Verantwortlichen, sondern auch bei den Spielern. Ja, man konnte sich ja in diesem Trainingslager auch mit einigen so unterhalten und was man so gehört hat, die waren natürlich auch froh, dass da jetzt wirklich Qualität gekommen ist. Ist jetzt nicht so, dass das irgendwie negativ ankam innerhalb der Mannschaft, kann ja auch manchmal so eine Konkurrenzsituation, kann ja auch mal schwierig sein, aber da wurde wirklich unisono betont, ja super, das sind Leute, die uns weiterhelfen, denn klar ist, von denen will ja keiner absteigen. Ne? Keiner möchte einen Abstieg mit einem Traditionsverein in seiner Vita haben, da geht's ja auch um Verträge, so die Verträge der meisten Spieler hätten in der Regionalliga keine Gültigkeit mehr und deswegen war man wirklich froh, dass man diese beiden Jungs dazu bekommen hat. Das war auch ja ein guter Zeitpunkt. Ne? Im Trainingslager kann man viel sprechen, da kann man solche Leute auch integrieren in die Mannschaft, sowohl menschlich als auch taktisch. Und das hat man dann auch hinbekommen. Ansonsten positiver Eindruck. Ich meine, es war toll im Trainingslager, die Bedingungen waren super. Tolles Wetter, ein super Hotel. Einziger Kritikpunkt ist so ein bisschen der Rasenplatz, auf dem trainiert wurde. Der war jetzt nicht im allerbesten Zustand. Der sah zwar super aus, aber war wohl sehr hart und etwas rutschig auch. Also er gab so ein bisschen was zu mäkeln von Spielerseite, aber ist jetzt auch jammern auf hohem Niveau insgesamt für einen Drittligisten so ein Trainingslager absolvieren zu dürfen. War schon richtig gut und dazu noch dann abrunden das Spiel gegen Dynamo Dresden, was auch echt nicht verkehrt war. Gegen ein Top-Team der dritten Liga, ich glaube, man startet mit etwas Rückenwind in diese Rückrunde.
Du hast jetzt auch Uwe Koschinat noch ein bisschen besser kennenlernen, aber auch erleben können beim Training. Wie ist da so dein Eindruck? Was ist er für ein Typ Trainer? Ist er auch jetzt euphorisch für die? Jetzt hat er ja das erste Mal so richtig arbeiten können mit der
Absolut.
Mannschaft.
Also ich meine, dass er impulsiv ist, emotional ist, das wusste man ja schon vorher. Dieser Eindruck wurde natürlich so ein bisschen bestätigt. Ich habe ihn ein paar Mal erlebt, wie er so aus der Haut gefahren ist. Habe da auch 1-2 Videos mal so gepostet. Das ist aber ganz gut angekommen bei den Fans, muss ich sagen. So, das wurde unisono betont. Ja, das war einer, der zur Hafenstraße passt, so eine Art Vulkan. Aber ich habe ihn auch sehr kommunikativ erlebt. Er hat sehr, sehr viele Gespräche geführt, ne, dann auch auf einer ganz anderen Ebene mit den Spielern. Sehr, sehr klar in seinem Handeln. Und man hat aber auch in den Testspielen gesehen, dass auch eine Spielidee dahinter steckt. Ne? Also RWE macht es ganz gut. Defensiv hat ja die Mannschaft, denke ich, stabilisiert. Das hat man gegen Dresden gesehen, gegen M nicht so. Da hat man 2 unnötige Gegentore kassiert, aber gegen Dresden vor allen Dingen in den ersten 60 Minuten, da haben ja beide A-Teams gespielt. Da hatte zwar Dynamo gefühlt 70% Ballbesitz, aber 100%ige Torchancen hat RWE nicht zugelassen. Und es war ja auch genauso das Problem im Laufe der Hinrunde, dass man ja es nie geschafft hat, über 90 Minuten konsequent intensiv zu verteidigen. Und das hat man jetzt gegen Dresden gezeigt. Im Spiel mit Ball war auf jeden Fall viel Luft nach oben. Das war ein bisschen wackelig, viele Ballverluste, viel Unruhe am Ball, aber gegen den Ball war das schon echt gut, Nadelstiche gesetzt, ein Tor gemacht. Also man muss die 60 Minuten ja eigentlich so als echtes Spiel werten. Hinterher haben dann viele A-Jugendliche und so gespielt, aber das sah schon gut aus, muss man sagen.
A-Jugendliche ist auch ein gutes Stichwort. Ich hatte mir aufgeschrieben, ob es Gewinner und Verlierer gibt. Du hast ja auch einen Text dazu geschrieben, wer sich vielleicht aufgedrängt hat, wer auch nicht. Es waren ja auch U19-Spieler mit dabei. Haben die sich so eingefügt? Wären die auch was für die dritte Liga? Oder ist das noch zu weit weg? Ist ja immer irgendwie ein Thema, ne? Die Nachwuchsspieler bei RWE ist immer gern gesehen.
Absolut,
wenn jemand da irgendwie aus der eigenen Jugend kommt. War zuletzt jetzt häufiger mal ja eher nicht der Fall, ne?
Das stimmt, aber ich meine, dass sie jetzt schon zum Einsatz kommen, ist jetzt vielleicht ja etwas zu früh in die Situation. Wir reden ja jetzt auch von zwei 17-Jährigen, Romero Guerres, der Torhüter, und Nikolai Schulte-Kellinghaus, die sich aber beide wirklich gut verkauft haben in diesem Trainingslager, vor allen Dingen Schulte-Kellinghaus. Ich habe ihn beobachten dürfen, macht das schon echt gut und der hat auch wirklich sich den Respekt in der Mannschaft erarbeitet. Also was man so hört, der Junge kommt wirklich gut an, hat gegen Dresden eine blitzsaubere Partie gespielt, ist ein Linksfuß, ein gelernter Innenverteidiger, hat dann hinten links gespielt, auf der Linksverteidigerposition gegen Dynamo Dresden in der zweiten Halbzeit und hat das wirklich echt gut gemacht, ist sehr, sehr ballsicher, sehr ruhig am Ball, zweikampfstark. Also das, ich hatte das mal in einem Text geschrieben, den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken, Nikolai Schulte-Kellinghaus, er ist auch vertraglich gebunden, also da muss man jetzt keine Angst haben, dass irgendwie ein größerer Verein ihn wegschnappt, der ist ja auch noch Jungjahrgang A-Jung, also der hat noch einiges vor sich, hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall einer der Gewinner dieses Trainingslagers. Und dann gibt's ja, gut, wenn man jetzt über Gewinner spricht, dann reden wir über Spieler, die ihre Position auf jeden Fall gestärkt oder deutlich verbessert haben. Da ist natürlich Tom Mustier, der, denke ich, auf jeden Fall starten wird in Aachen. Tom Müsel ist verletzt, hat Rückenbeschwerden, aber auch so hat es Mustier wirklich gut gemacht, schon gegen Stuttgart, wir haben hier drüber gesprochen, gegen M ordentliches Spiel gemacht und seine Intensität an der Seite von einem erfahrenen Mann wie Klaus Jasula ist wirklich etwas, was Rot-Weiß sehr, sehr gut tut. Ja, dieser Box-zu-Box-Spieler, dieses Laufstarke, klar, Schwächen noch am Ball, aber der macht schon echt gut. Und dann Joseph Boyamba, jemand, den wir hier an der Stelle wirklich haarscharf kritisiert haben, zu Recht, wie ich finde auch, weil ein Scorerpunkt in 14 Spielen in der Hinrunde ist halt für einen Mann mit seiner Vita, mit seiner fußballerischen Qualität einfach viel zu wenig. Und ja, er hat sich den Arsch aufgerissen im Trainingslager. Das hat Koschinat auch betont. Kurioserweise, er war der Wunschspieler von Dabrowski, aber irgendwas scheint da nicht funktioniert zu haben. Unter Koschinat blüht er jetzt etwas auf. War gegen M stark, hat ein Tor gemacht. Gute Balleroberung gegen Dresden, die zum Tor führte. Also ihn würde ich auf jeden Fall auch als Gewinner bezeichnen.
Alles klar. Dann lasst uns mal ein bisschen über das Personal sprechen. Über die beiden Neuzugänge, die schon da sind, haben wir schon gesprochen. Aber wie schon im letzten Talk betont, zwei sollen ja noch kommen bis Ende des Transferfensters. Wie ist da der Stand der Dinge? Gibt es da Updates? Gerüchte, Namen gibt es ja immer viel. Könnt ihr uns da mal abholen?
Zunächst dachte man ja, dass mit Martinovic die Offensive abgehandelt ist. Jetzt soll noch ein großer Brecher für die Offensive kommen, der ganz vorne die Neuner-Position ausüben kann. Zwei Namen werden immer wieder genannt, einmal Laszlo Kocs und einmal Jansen aus Meppen. Da gibt es jetzt noch keinen finalen Stand. Klar ist nur, dass Lokoc wohl eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die aber um die 200.000 Euro liegen soll, dementsprechend schwierig zu handeln für einen Verein wie Rot-Weiß Essen, wenn man jetzt schon zwei Zugänge verpflichtet hat, die auch keineswegs günstig zu haben gewesen sind. Und vielleicht bedeutet das dann am Ende eher, dass Jansen aus Meppen kommt. Linksverteidiger gibt es noch keine Gerüchte aktuell und keinen neuen Stand. Wenn deine Trainingslager-Eindrücke stimmen, wer weiß, ob vielleicht auf einmal Schulte-Kellinghaus da so eine Option wird als Backup für Brumme. Vermutlich eher
nicht. Wäre er jetzt wahrscheinlich, aber ist ein bisschen früh.
Ja, wäre wahrscheinlich ein bisschen früh. Ja. Das heißt, da wird dann vielleicht auch noch was kommen. Hängt am Ende auch immer damit zusammen, wie viel Leonardo Wonitsch einbringt.
Ich drück direkt mal.
Top-Thema der Woche.
Eingebrachtes Thema.
Nee, alles gut. Weil, genau, du sagst, ich unterbreche da mal kurz. Es ist jetzt seit ein paar Tagen klar, dass Rot-Weiß Essen und Leonardo Wonitsch noch im Winter getrennte Wege gehen werden. Das ist dann auch Geld, mit dem man natürlich noch irgendwie
ja,
planen
also
kann.
Also so wirklich hundertprozentig klar ist es noch nicht. Klar ist, man ist bereit zu diesem Schritt, sowohl der Verein als auch der Spieler. Dem Spieler liegen mehrere Angebote vor. Zum einen, wir hatten darüber berichtet, aus Portugal von der U23 ist FC Porto. Es gab Interesse aus Polen von Górnik Zabrze, dem Podolski-Club. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und aber
mir
dort,
den Wotzi gebraucht.
Ja, ja, genau. Der wird mich dann aber korrigieren, wenn es falsch war. Aber in Polen öffnet das Transferfenster eben erst, ich glaube, 25. Januar. Also es dauert auf jeden Fall noch eine Weile. Und aus der Schweiz. Und wie man hört, soll es auch Interesse aus Saudi-Arabien geben. Also der Mann scheint international gefragt zu sein. Und er hat sich aber selbst noch nicht entschieden. Also das ist erstmal so der erste Schritt, dass er jetzt den Verein findet. Und natürlich hat Rot-Weiß Essen Vorstellungen, was die Ablösesumme betrifft. Da werden Verhandlungen auch geführt in Person von Markus Stegmann, der das stellvertretend für den Verein machen wird. Und
wenn man ja wissen muss, 100.000 haben sie schon investiert damals,
genau,
als Ablöse nach Nürnberg. Nürnberg bekommt eine Weiterverkaufsbeteiligung. Dementsprechend, wenn man da einen eigenen großen Batzen generieren will, dann muss sie schon relativ hoch sein.
Das wird schon ein ordentlicher sechsstelliger Betrag werden. Genau. Ja.
Also kann man sagen, wenn das Geld stimmt, wenn die Summe stimmt, dann muss RWE das eigentlich machen.
Genau. Ich hatte das auch schon mal thematisiert vor ein, zwei Tagen. Die müssen es jetzt in der Situation machen, weil die Ausgangslage ist ja auch klar. Dominik Martinovic ist nicht verpflichtet worden, um auf der Bank zu sitzen. Bedeutet, Leonardo Vonić würde seinen Stammplatz, den er hatte in der Hinrunde, jetzt verlieren, würde möglicherweise von der Bank kommen. Wenn jetzt noch ein weiterer Mittelstürmer kommt, dann wird es ja auch noch schwerer für ihn. Und dementsprechend könnte man ihn jetzt als Stammspieler eines Drittligisten verkaufen. So ist sein Wert natürlich viel höher. Auch noch längere Vertragslaufzeit. Im Sommer ist es nur ein Jahr. Wenn er jetzt in der Rückrunde nur auf der Bank sitzen würde, dann würde man sicherlich nicht so viel Geld für ihn bekommen. Und diese Kombination aus sportlich ist er jetzt einigermaßen entbehrlich und er würde jetzt viel Geld einbringen, die führt eben dazu, dass das Rot-Weiß ihn jetzt abgeben wird.
Und es ist ja auch sein Anspruch, einen Stammplatz zu haben. Da haben wir oft drüber gesprochen, dass er schon so ein Spieler ist, der damit hadert und sich ärgert. Gut, wahrscheinlich alle, aber den es halt auch so ein bisschen anfrisst, wenn er eben auf der Bank sitzt.
Ja, hätte ihn vielleicht auch kitzeln können, sagen wir mal so. Es hätte vielleicht auch was aus ihm rausholen können nochmal zusätzlich. Ich glaube, das braucht er auch. Er braucht immer wieder mal so einen Tritt in den Hintern. Das hat man auch so festgestellt, auch wenn man mit Spielern spricht. Nochmal, wir halten alle viel von ihm. Also menschlich ist das wirklich ein ganz, ganz feiner Junge, der sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen. Aber klar ist auch, und das sagt er ja auch selber, er hat so sein Potenzial noch nicht wirklich abrufen können, weil es oftmals ein Einstellungsproblem ist und man möchte sich für ihn wünschen, dass er jetzt so langsam begreift, ne, was Sache ist. Es ist für ihn eine riesige Chance. Also wenn du ins Ausland irgendwo zu einem namhaften Club wechseln darfst, wirst du wahrscheinlich viel Geld verdienen. Diese Chance muss er jetzt einfach nutzen und vielleicht sollte der erste Gedanke nicht sein, irgendwie das erste Autohaus aufzusuchen mit dem dicken Vertrag, sondern sich wirklich voll reinzuhängen und dann kann er sich auch durchsetzen, also im Profifußball. Und
damit hat der RWE sein Ziel auch erreicht. Damals wurde sofort kommuniziert, diese hohe Ablöse wurde deshalb investiert, weil man glaubt, dass man ihn gewinnbringend verkaufen kann. Ich glaube, man hat nicht gedacht, dass es so schnell geht oder dass man das so schnell dann in die Tat umsetzt. Und RWE braucht das Geld einfach. Man hat mal kommuniziert, dass so um 300.000 Euro im Winter zur Verfügung stehen. Jeder kann sich bei 6 Monaten, die Saison noch geht und was die Zugänge eventuell kassieren könnten, ausrechnen, wie viel davon schon weg ist. Und wenn man dann überlegt, 2 Spieler sollen noch kommen, sollen auch Erfahrung mitbringen, sollen am besten die Mannschaft sofort verstärken und kosten jeweils Ablöse, dann weiß man, dass man mit diesen 300.000 vermutlich auf gar keinen Fall hinkommen wird und dementsprechend tut die Ablöse von Vonić plus eingespartes Gehalt gut, dass man dann dementsprechend dann seine Vorstellung auch noch umsetzen kann.
Ja, das kann nur der Weg sein für einen Verein wie Rot-Weiß Essen, dass man junge Leute findet, dass die sich weiterentwickeln und dass man die dann weiterverkauft und so Geld verdient. Ne? Das ist genau der richtige Weg. Das erhofft man sich ja auch von anderen jungen Spielern, die man noch im Kader hat, die jetzt diesen Leistungssprung noch nicht gemacht haben. Reden wir von einem Kelsey Owusu, von Tom Mustier, von Jimmy Caparros. Da sind viele junge Kerle dabei, die noch viel Luft nach oben haben. Und wenn man es schafft, dann die irgendwann zu verkaufen, ja, dann hat man natürlich alles richtig gemacht.
Wie so viele. Verkaufst einen gut, holst 2 dafür, bist in der Breite stärker und entwickelt sich im Bestfall.
Seht ihr dann RWE denn vorne gut aufgestellt? Also wir gehen jetzt mal davon aus, Vonić wechselt noch, Martinovic geholt plus einer zum Beispiel jetzt von Meppen oder wie auch immer. Seht ihr dann gut aufgestellt? Oder?
Ist immer noch die Frage, was da mit Musa Dumbuya passiert. Also ich glaube, wenn man Musa Dumbuya dann auch noch abgibt, dann könnte es vielleicht auch wieder ein bisschen dünn werden. Also selbst wenn jetzt ein Mittelstürmer kommt, ich habe mir sagen lassen, es ist auch der Plan, mal Martinovic mit dem neuen Stürmer-Typ Kante zusammenspielen zu lassen. Vielleicht geht das ja auch in manchen Spielen zu Hause oder so. Und dann ist ja erstmal nicht viel in der Hinterhand. Manuel Winsheimer ist noch bis Ende Februar verletzt. Sprich, dann ist ein Drittel der Rückrunde vorbei, wenn er wiederkommt. Und dann muss er erstmal in Form kommen. Also von dem wird sicherlich nicht allzu viel zu erwarten sein im Laufe der Hinrunde. Von daher ist es vielleicht ein bisschen dünn. Und ich glaube auch, ein Leo Vonić in guter Form kann der Mannschaft ja auch was bringen. Ist ein bisschen dünn, finde ich.
Also man muss mit Blick auf die ganze Elf jetzt erste Elf mal sehen. Okay, jetzt Eisfeld fällt gerade aus, Müsel fällt aus, Winsheimer fällt aus, Celebi ist noch weg. Das heißt, 4 Ausfälle sind schon da. Aber trotz allem, die erste Elf, die aktuell aufzubieten wäre, die muss in der Lage sein, die Klasse zu halten. Also da sind alle Ausreden vorbei, weil wenn ich jetzt sehe, Golz im Tor, Eitschberger, Einige gute Innenverteidiger, links Brumme, dann Moustier, wenn Neuzugänge. Er sich so entwickelt hat, wie er es jetzt gezeigt hat, plus Giasula auf der 6 und davor mit Aslan, mit Martinovic, eventuell noch ein neuer Stürmer, Safi, Boyamba, dann gibt es so viele Spieler, wo es eigentlich keine Ausrede mehr gibt, dass du, wenn du mit denen durch die Saison kommst einigermaßen, die Klasse halten musst. Auch wenn es in der Offensive dann immer noch mal das eine oder andere Mal so aussehen wird, dass man denkt, boah, haben die alle Fußball gelernt. Aber die Mannschaft muss so stabil stehen, auch mit einem Giasula, der das Team dann vermutlich führen wird, plus die erfahrenen Innenverteidiger, dass der Klassenerhalt meiner Meinung nach gelingen muss.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn diese Mannschaft jetzt in die Saison starten würde, dann würde ich sagen, das ist eine Truppe, die den Anspruch haben müsste, unter die Top 8 zu kommen. Also das ist, du hast es angesprochen, wirklich jetzt qualitativ ein sehr, sehr guter Kader. Ich habe auch zum Beispiel mit Vinko Schapina im Trainingslager gesprochen und er und seine Dresdner Kollegen halten RWE für eine richtig gute Mannschaft. Also er sagte, die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und du sagst es auch, man hat sich in der Breite verstärkt. Und ja, jetzt gibt's einen Konkurrenzkampf. Wenn jetzt Torben Müsel zurückkehrt, dann heißt es nicht, dass er sofort spielt. Da ist ein Tom Moustier, der hat sich jetzt erstmal da festgespielt, der wird seine Chance bekommen. Und ja, wie gesagt, Linksverteidigerposition, hast schon angesprochen, wird noch gesucht, falls Brumme mal ausfällt. Aber dann hat man wirklich alle Positionen sehr ordentlich doppelt besetzt. Und gut, das einzige Problem ist natürlich diese 17 Punkte. Du hast halt eine gewisse Hypothek, du hast einen Rucksack, den du mit dir rumschleppst, weil der Rückstand auf die unteren Mittelfeldplätze, der ist ja schon recht hoch, das muss man ja sagen. Im Moment ist es eher so ein 4 aus 6, dass man sich dann an Stuttgart und Mannheim orientieren muss. Ziel muss es natürlich sein, so diesen Abstand zu verringern auf Verl und auf Alemannia Aachen, dass man da so ein bisschen rankommt. Aber diese Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial, hat jetzt den Rückenwind und muss jetzt einfach liefern.
Wie blickt ihr da auch auf die Konkurrenz? Also wir haben gesagt, diese zwei Transfers, die RWE bis jetzt getätigt haben, waren Ausrufezeichen. Das hat Wotzi ja zum Beispiel letzte Woche auch gesagt, das hat schon aufhorchen lassen, auch bei der Konkurrenz.
Ja. Also es ist unterschiedlich. RWE jetzt schon. Also Osnabrück hat ja auch komplett Vollgas gegeben, haben zwar auch viele Spiele abgegeben, haben aber sich sehr, sehr erfahren verstärkt, unter anderem im Defensivbereich, wo man auch sehr, sehr geschwommen ist. Und auch noch nicht Ende mit den Transferverpflichtungen. Also 4 neue sind schon da. Soll noch ein oder andere eventuell kommen. Die U23-Mannschaften haben es jetzt irgendwie ein bisschen anders gemacht. Hannover hat noch nicht viel gemacht, Stuttgart auch nicht. Außer mal so eine Leihrückkehr, da wird auch wahrscheinlich nicht so viel passieren. Und Mannheim ist noch unten dabei, die haben bisher auch noch nicht so viel gemacht. Terence Boyd als Stoßstürmer Nummer 1 fällt noch ein bisschen aus mit seiner Verletzung eine ganze Zeit. Also es ist komplett unterschiedlich, die Herangehensweise da im Winter bisher gewesen. Und dementsprechend, ja, es wird einfach spannend sein, zumal der Auftakt so unglaublich wichtig ist, ne? Die ersten beiden Heimspiele mit Hannover und Unterhaching in Aachen zum Auftakt am Tivoli. Und wenn die erste Elf das jetzt abruft, was man glaubt, was sie kann, dann müsste eigentlich jetzt in den ersten 4 Spielen 9 Punkte. Ja, 7 bis 9 Punkte müssten Pflicht sein.
Alemannia Aachen kann ein Schlüsselspiel werden. Also wenn RWE in Aachen verliert, dann sind sie nicht abgestiegen, das auf keinen Fall. Aber
dann ist Aachen weg für
dann
RWE.
Dann ist Aachen aber erstmal weg und du hast halt die Möglichkeit, jetzt mit einem Sieg am Tivoli so eine richtig große Euphorie zu schüren. Also wenn du es da schaffst, vor 4.000 mitgereisten RWE-Fans zu gewinnen, so einen emotionalen Westschlager, dann kann das nochmal richtig Rückenwind geben. Das ist auch, dann gibt's da nochmal zusätzlich Selbstvertrauen. Ne? Dann
schon noch direkt so ein Highlight-Spiel.
Absolutes Highlight-Spiel. Ne? Und wenn du da gewinnst, genau. Wenn
2015 war es fast dann.
Da haben wir 1-0 verloren.
Ja. Auf die Woche, genau. RWE als Zweiter nach Aachen ausverkauft, 31.000 Zuschauer.
Und 1-0
verloren. Und in der Rückrunde, auf Deutsch gesagt, verkackt ohne Ende.
Dann davon hat man sich auch nicht mehr erholt dann, ne, von nach diesem Spiel.
Aber das sind so Schlüsselmomente, die viel auslösen können, ins Negative wie ins Positive. Und gucken wir mal, ob es diesmal anders läuft als vor 10 Jahren unter Marc Fascher.
Ja, und auch das Hinspiel in dieser Saison.
Behrens hat mal zur Turnau gemacht. Auch kein Name, den man gerne noch mit RWE in Verbindung bringt.
Das Hinspiel war ja in dieser Saison auch direkt irgendwie so ein Dämpfer zum Auftakt an der Hafenstraße. Was muss RWE denn besser machen? Oder was lief im Hinspiel so verkehrt? Was müssen sie jetzt besser in den Griff bekommen?
Ja, also das war, Aachen hat RWE in dem Hinspiel wirklich mit sehr einfachen Mitteln geschlagen. Das war eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung, die Backhaus da aufgeboten hat. Und die haben es Essen total schwer gemacht, kam überhaupt nicht ins Spiel. RWE ist auch denkbar schlecht gestartet mit diesem frühen Ballverlust von Jimmy Kaparos auf Höhe des Strafraums. Gut, da hat man jetzt einen Klaus Giasula stehen. Erster Eindruck übrigens hervorragend von ihm. Er schafft es, es einfach aussehen zu lassen. Das ist, glaube ich, die große Kunst im Fußball.
Ist ja auch einer, der, wenn es sein muss, auch mal dazwischenhauen kann.
Der haut auch ordentlich dazwischen. Also da sind schon 2, 3, haben da Purzelbäume geschlagen im Training. Also das ist wirklich, Koschinat hat ihn als absoluten Mann auf dem Platz bezeichnet. Der haut schon dazwischen, ist genau der Sechser, den RWE gebraucht hat. Also man kann es nicht miteinander vergleichen, denn es standen viele Spieler auf dem Platz, die noch nicht wirklich in der Form waren. Nachmet Aslan erst kurz vorher verpflichtet worden. Das war einfach eine Mannschaft, die noch nicht in sich gefestigt war, RWE am ersten Spieltag. Und ja.
Aber das Spiel wird sich nicht großartig ändern.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Die Aachener sind mit ihren Mitteln weiter, so wie am ersten Spieltag, haben unglaubliche Probleme in der Offensive und auch einiges neu verpflichtet jetzt, werden mit Danilo Wiebe auf der 6 einen haben, der auf jeden Fall spielt, Castello vorne im Sturm. Heute Abend oder morgen früh kommt noch ein Zugang für die Offensive, weil Aachen gerne auch Martinovic verpflichtet hätte, aber diese Sticheleien beginnen ja schon immer so ein bisschen vorher und Heiner Backhaus hat dem Kollegen Wotzi vorhin gesagt, dass man da einfach nicht mithalten kann und dass Regionen gehaltstechnisch sind, in denen Aachen nicht dabei ist und man spricht ja auch in der Kabine über Gehälter und sie möchten sich da nichts kaputt machen. Auf jeden Fall kommt jetzt noch ein neuer vor dem Spiel für die Offensive dann, der nicht Martinovic heißt und ja, das wird alles eine enge Geschichte werden, denn in Aachen ist sehr, sehr schwer zu spielen. Also ich glaube, fallen nie Tore, viel Tore, sehr wenig Tore auf dem Tivoli. Aachen hat das ein Heimspiel verloren.
Insgesamt auch noch 4 Spiele verloren. Ne?
Genau, sehr unangenehm. Spielen sehr, sehr oft unentschieden und sehr schwer dann auch da Tore zu erzielen. Dementsprechend wird es darauf ankommen, dass die Effizienz vom M-Spiel an den Tag gelegt wird, wo
ja, Dresden auch.
RWE nicht viel gebraucht hat, Dresden auch. RWE wird nicht viele Chancen kriegen, wird es wahrscheinlich auch gar nicht versuchen, sondern wird auch erstmal kompakt stehen. Wenn man einmal so einen Fehler macht wie im Hinspiel und im Rückstand ist, dann wird es gegen Aachen echt richtig schwer.
Aber glaubt ihr, 3 Punkte, die Euphorie mitnehmen, sind realistisch? Oder wären Punkte auch in Ordnung?
Absolut realistisch. Also es ist ein 50-50-Spiel. Ich denke nicht, dass irgendeine Mannschaft als groß favorisiert ist. Also natürlich kann Rot-Weiß Essen mit der Qualität auch in Aachen gewinnen. Also es hängt vom Spielverlauf ab, ne? Also Punkt in Aachen ist jetzt erstmal nicht verkehrt, den kann man holen. Verlieren sollte man nicht.
Dann ist wahrscheinlich auch die Euphorie direkt wieder gestorben.
Wäre dieses Mini-Hoch, das man jetzt hat, glaube ich, dann erstmal wieder vorbei. Aber natürlich kann Rot-Weiß in Aachen gewinnen und haben auch ganz ordentliche Chancen. Es passt alles. Martinovic vorne ist, glaube ich, auch eine Waffe mit seiner Geschwindigkeit, mit seinem Tempo. Das hat man gegen Dresden gesehen. Man sah nicht viel von ihm während des Spiels, aber dann auf einmal ist er da losgelaufen und bereitet das Tor von Safi mustergültig vor. Also man hat viel Tempo, viel Qualität, jetzt auch in der Offensive.
Du darfst ja einfach am Anfang nicht viel erlauben, jetzt in den ersten Wochen, denn du wirst definitiv viel mehr Punkte brauchen als bisher im Schnitt geholt. Osnabrück wird eine viel bessere Runde spielen. Für mich Unterhaching, Hannover, Stuttgart, so 3 Teams, wo ich nicht glaube, dass sie die Kurve kriegen oder dass die dann am Ende runtergehen werden. Und dann geht's um Mannheim, Osnabrück.
Ja.
Vielleicht noch 68 und RWE, die dann den vierten Absteiger unter sich ausmachen und da muss man jetzt direkt mal ein Zeichen setzen.
Das waren ja, glaube ich, 25 Punkte, oder? Die der Trainer auch so grob
als ja, zuletzt Ziel für braucht es ja immer 40 plus, ne? Also so zwischen 40 und 44 Punkte brauchte man in den letzten Jahren und dann kommt man mit 25 Punkten, glaube ich, ganz gut hin. Ja. Also 25 Punkte würde bedeuten, man müsste schon so eine sehr ordentliche Rückrunde spielen und es muss einfach Rot-Weiß hinbekommen.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt wieder losgeht.
Total.
Jetzt Woche für Woche, Schlag auf Schlag. Am Sonntag dann am Tivoli. Danach, wie gewohnt, montags hier die Aufnahme. Ihr kennt's, der Podcast erscheint in der Regel immer montags. Sei denn jetzt Sonderfolge, wenn der Kollege im Trainingslager ist. Ihr findet uns bei YouTube, auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Lasst uns gerne überall ein Abo da. Schreibt uns, gibt verschiedene Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Findet ihr alles auch nochmal in der YouTube-Beschreibung. Schreibt uns gerne Feedback, Anmerkungen, Themenwünsche. Dann versuchen wir das hier aufzugreifen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke euch beiden.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.